wenn ich so in meinem Alltag drin bin und dann merke, oh, jetzt ist es so stressig, dass man wirklich sagt, okay, einmal auszoomen und sich vorstellen, okay, keiner wird hieran irgendwie sterben, dass irgendwas jetzt hier gerade schief läuft. Erstmal ein bisschen durchatmen, rauszoomen, von oben betrachten. Und im halben Jahr interessiert es jetzt keinen, ob ich vielleicht eine Deadline 2 Tage verpasst habe oder nicht, oder ob das und das schief gelaufen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Social Economy, unserer Podcast-Reihe zu Sozialunternehmertum und Menschen, die sowohl Wirtschaft als auch Gemeinwohl mit ökosozialer Nachhaltigkeit im Blick haben. Mein Name ist Walter.
Und ich bin Vicky und wir haben einen tollen Gast heute. Das ist Kilian Sekel von eigentlich A-Champs, aber seit neuestem auch Neuromo, einem interaktiven Trainingssystem für Menschen mit neurologischen Beeinträchtigungen. Kilian, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr. Hi.
Kilian, unsere Einstiegsfrage lautet immer, was macht ihr, wie macht ihr es und vor allem wozu macht ihr es? Stell doch mal unseren ZuhörerInnen kurz vor, was euer Fokus ist, was, wie und wozu ihr das Ganze tut.
Klar. Also als Neuromo ist unsere Mission, Menschen mit neurologischen Beeinträchtigungen zu helfen, ihre Teilhabe am Leben zu maximieren. Und das machen wir, indem wir in ein interaktives Trainingssystem entwickelt haben, mit dem kognitive und physische Fähigkeiten trainiert werden kann, kombiniert. Das kann man sich so vorstellen. Wir haben verschiedene Sensorpods, die blinken, Töne machen und vibrieren. Und dann basierend auf diesen externen Stimulationen oder Signalen müssen dann die Patienten gewisse Übungen machen. Und diese Übungen führen dazu, dass erst die Wahrnehmung geschärft wird, dann die Handlungsfähigkeit geschärft wird und dann die körperliche Reaktion, ganz einfach ausgedrückt. Und dafür haben wir halt ein interaktives Trainingssystem entwickelt. Und das wurde ursprünglich für den Sport entwickelt. Und dadurch, dass wir so viele wahnsinnig gute Ergebnisse gesehen haben mit Menschen mit neurologischen Beeinträchtigungen, zum Beispiel Parkinson-Patienten oder auch Demenzpatienten, haben wir uns dann entschieden, dass wir eine neue Firma gründen wollen, ein neues Startup mit dem Namen Neuromo, um uns komplett auf diese neue Zielgruppe und auf dieses neue Feld der Neurorehabilitation zu konzentrieren.
Wow, das klingt wahnsinnig spannend. Das wozu nochmal, Kilian?
Also das wozu, es geht im Endeffekt darum, wir haben halt, wie gesagt, im Sport angefangen und wir haben gesehen, dass mit dieser Art des Trainings Sportler zum Beispiel ihre Wahrnehmung um bis zu 30% nach nur 10 bis 20 Trainingseinheiten verbessern können. Und das ist natürlich super, dass wir Sportlern helfen können, ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Aber als wir ehrlich gesagt per Zufall rausgefunden haben, was für ein Potenzial diese Art des Trainings auch für Menschen, wie gesagt, mit neurologischen Beeinträchtigungen hat, da haben wir irgendwann gemerkt, okay, das macht uns, bringt uns wesentlich mehr oder es macht uns wesentlich mehr Spaß, Menschen zu helfen, dass sie zum Beispiel jetzt mit Bohnen mit der Gabel aufpieksen können und essen können oder dass sie an den Joystick von ihrem Rollstuhl jetzt wesentlich besser und feinmotorischer behandeln können. Das sind so Beispiele, wo wir gemerkt haben, das ist was eigentlich viel mehr impactvoll ist, als jetzt einen Spitzensportler noch einen Tick schneller zu machen. Und deswegen haben wir uns alle so ein bisschen über die letzten 1,5 Jahre in diese Idee verliebt und auch ja einfach in diese Mission, dass wir wirklich mit unserem System Menschen helfen können, ihren Alltag ein ganz klein wenig besser gestalten zu können.
Ich habe 1000 Fragen. Ich habe ganz, ganz viele Fragen, aber ich dachte, ich fange mal damit an, vielleicht denen, die nur zuhören und das nicht sehen, kurz zu beschreiben, was eigentlich diese Sensoren sind, von denen du sprachst, also auf der Seite neuromo.es, die ist noch auf Spanisch, gibt es zumindest sehr viel zu sehen und auch ein kleines Demonstrationsvideo, wie das Ganze funktioniert. Und ich beschreibe das so wie ein kleiner quadratischer niedergedrückter Ball sieht das aus. Ist gleichzeitig eine Lampe und leuchtet. Das ist das zentrale Element, mit dem ihr arbeitet wahrscheinlich. Kannst du dazu noch was sagen, wie das genau funktioniert, wie das aussieht und ja.
Klar. Also das ist wie du es gerade schon erzählt hast, Vicky, also im Endeffekt kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen wie so Teller oder Handtellergroße Pots. Die sind so ungefähr 3 Zentimeter hoch und die Technik, die da drin steht, macht Folgendes. Also erstmal gibt es 3 verschiedene Arten von Signalen ab. Erstmal leuchten die Teile. Sie können Töne machen und sie können auch, wenn man sie in der Hand hält und dann zum Beispiel aus dem Gleichgewicht gerät, vibrieren sie. Das heißt, man stimuliert die Augen, man stimuliert die Ohren und wenn man es in der Hand hält, auch halt die Haut. Okay? Das sind die Sachen, das sind die Signale, die aus dem System rauskommen. Und dann der Input ist, man schlägt auf die drauf, also da ist ein Sensor drin, der auf Vibrationen reagiert. Das heißt, wenn ich drauf tappe, er merkt das Teil, das ich draufgeschlagen habe, und dann geht zum Beispiel das nächste Ding los. Und diese Pods sind mit einer App verbunden. Und in dieser App gibt es verschiedene Trainingsprogramme, die individualisiert auf die Leistungsfähigkeit des Benutzers angepasst werden kann. Das heißt, am Anfang, wenn wir eine neue Nutzerin haben, gibt es einen Benchmarking-Test. Und dann kann das System bestimmen, auf welchem Level sie ist. Und dann wird ein individualisiertes Trainingsprogramm rausgeworfen, was dann sagt, okay, heute ist Montag, heute musst du die und die Übung machen. Dann wird man mit Videos durch das Trainingsprogramm geführt bis zum Ende. Das sind meistens so 15, 20-minütige Sessions. Und dann hat man es geschafft für einen Tag. Und dann kann man am nächsten Tag kann man die nächste Session machen. Und das Coole daran ist, also viele Leute, wenn sie das sehen, ist der erste Eindruck, das ist so ein bisschen wie Simon Says, dieses Bop-It-Spiel. Also es geht da nicht einfach nur um Training, sondern es ist auch Gamification, weil einfach dadurch, dass die Teile Töne machen und blinken, dass man auch über die App sehen kann, was man für eine Performance hat, ist das was halt auch wirklich Spaß macht. Und wir haben zum Beispiel bei Demenzpatienten gesehen, dass also der Hauptbenefit von dem Produkt ist natürlich, dass es hilft, die kognitiven und die motorischen Fähigkeiten zu verbessern. Aber ein super Nebeneffekt ist, dass das diese Art des Trainings auch immer so ein Bright Spot in den Tagesablauf bringt. Weil gerade bei Demenz und bei Alzheimer-Patienten ist das ja leider so, dass das eine ganz wahnsinnig traurige Angelegenheit ist. Und wir haben das von ganz vielen Nutzern gehört, also Nutzern beziehungsweise den Caregivers, also den Angehörigen von den Nutzerinnen und Nutzern, dass die gesagt haben, die tolle Sache daran ist auch einfach, dass wir dann 10 Minuten lang zum Beispiel, wenn wir dieses Training machen, dann ist es, dann lacht die Mutter und dann ist die Stimmung positiv. Und das ist halt nur ein netter, schöner Nebeneffekt, aber das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, wenn es darum geht, dass man die Routine beibehält, weil es geht natürlich auch ums Training und das muss man halt auch regelmäßig machen, damit es auch Effekte erzielt.
Also die legt man dann, diese Sensoren, die legt man vor sich auf den Tisch oder auf den Boden und dann macht man verschiedene Übungen, die ihr dann eben empfiehlt und je nachdem auch, wie lange ihr das empfiehlt und so weiter. Okay, jetzt habe ich das, ich glaube, jetzt kann man sich total gut vorstellen. Was natürlich jetzt spannend ist, ist noch der Effekt. Also wie könnt ihr das messen, von was für einem, kannst du das irgendwie veranschaulichen auch, wie sich der Impact ausgestaltet?
Ich kann das veranschaulichen. Ich bin allerdings kein Wissenschaftler. Das heißt, die Wissenschaftler unter euch, die hier zuhören, werden sagen, vielleicht, ich benutze jetzt nicht die perfekten Worte, aber ich versuche das immer zu simplifizieren. Und nur als Background, wir haben in unserem Team einen Miguel, das ist ein Spanier, der forscht seit 25 Jahren im Bereich Parkinson. Also das wissenschaftliche Know-how kommt von ihm. Aber worum es im Endeffekt geht, ist, wie gesagt, die Kombination von kognitiven und motorischen und physischen Fähigkeiten. Okay, und zum Beispiel unserer Demenzstudie. Wir haben letztes Jahr zusammen mit der Uni Madrid eine Studie gemacht mit Menschen mit Demenz. Und es ging darum, nicht rauszufinden, okay, wie verbessern die sich jetzt, wenn sie trainieren mit unserem System, wenn es darum geht, auf die Lichter zu klopfen oder hin und her zu laufen, sondern wirklich, wie kann das System im Alltag helfen? Und da haben wir es folgendermaßen gemacht. Und zwar gibt es einen standardisierten Benchmark-Test, wo die Person am Anfang 10 Meter laufen muss und während sie läuft, muss sie kognitive Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel muss sie was buchstabieren oder sie muss von 100 immer mit in Dreierschritten zurückzählen. Okay? Und am Anfang dieser Studie wurde halt gezählt, wie groß die sogenannte kognitive Kost ist. Das bedeutet, wenn man sich das vorstellt, der Mensch hat 100% Ressourcen und wenn er läuft und rechnet, braucht er, der normale Mensch, der nicht dement ist, braucht ungefähr 95% der 95% der Ressourcen zum Laufen und nur 5% für die kognitive Aufgabe. Bei den Demenzpatienten ist es aber so, dass die ungefähr 15% Ressourcen brauchten für die kognitive Aufgabe. Und da kann man schon sehen, im Alltag jetzt, wenn es darum geht, dass die Oma zum Beispiel läuft und dabei was sagt oder sich mit jemandem unterhält, dann hat sie also nur noch 85% der Ressourcen zum Fokussieren aufs Laufen. Und ein großes Problem bei alten Menschen ist ja, dass die fallen oft, die Sturzgefahr. Und jetzt haben wir herausgefunden, dass nach 10 Wochen Training die Patienten, die mit unserem System gearbeitet haben, da hat sich die sogenannte kognitive Kost von 15% auf teilweise unter 12% geändert. Mhm. Und das ist eine signifikante Verbesserung, gerade auch im Vergleich zur Kontrollgruppe, die sich verschlechtert haben. Und das bedeutet also in der praktischen Anwendung, dass wenn man diese Art des Trainings macht und es richtig macht, dann ist es so, dass das Sturzrisiko sich eventuell verringern kann, weil, wie gesagt, man hat wieder mehr Ressourcen, um sich auf das Laufen zu konzentrieren und fällt dann nicht so einfach. Macht das einigermaßen Voll. Sinn, so die
Erklärung? Ja, das ist sehr anschaulich. Vielen Dank dafür.
Genau. Ja, ich hatte gerade, also vor deiner Frage, Vicky, noch die Frage nach einem Beispiel im Hinterkopf, und das hast du jetzt aber sehr anschaulich rübergebracht, finde ich.
Vielleicht kann ich noch ein ganz, das dauert auch nicht so lange, aber noch ein kurzes und ganz interessantes Beispiel nennen. Und zwar haben wir eine Patientin, die ist 18, mittlerweile ist sie 19, und die lebt mit Zerebralparese. Und bevor sie angefangen hat, mit uns zu trainieren, konnte sie nur einen Finger ausspreizen von der linken Hand. Die andere Hand war verkrampft. Mhm. Und sie ist seit 18 Jahren war sie im regelmäßiger therapeutischer Behandlung. Das Einzige, was wir dann geändert haben, ist, dass wir sie für 8 Wochen lang auf ein Trainingsprogramm gesetzt haben, zweimal die Woche nur mit 15 bis 20 Minuten Training. Danach war sie in der Lage, mit 2 Fingern die Schnalle von ihrem Rollstuhl aufzumachen und kann jetzt zum Beispiel eine Gabel nehmen und kann damit Bohnen aufpiezen. Das heißt, die hat ihre feinmotorischen Fähigkeiten wahnsinnig verbessert. Und das sind genau diese Fälle, und da haben wir mehrere von gehabt, wo wir irgendwann gesagt haben, wow, das ist wirklich, cool. Wie gesagt, viel cooler als noch ein bisschen im Sport ein bisschen das letzte 0,1% rauszukitzeln. Ja.
Das ist wirklich sehr beeindruckend, was du schilderst. Mir geht unweigerlich durch den Kopf meine 93-jährige Mutter, die zwar keine Demenz hat, aber wenn meine Mutter diesen Podcast hört oder hören würde, dann würde sie sagen, her mit den Dingern, ich will das unbedingt ausprobieren. Und die fragt mich gerade, wenn wir sowas jetzt in Deutschland kaufen wollen oder uns damit beschäftigen wollen, ist das schon möglich oder ist das vorerst nur in Spanien verfügbar?
Also im Moment, das Produkt an sich ist auch in Deutschland verfügbar. Und wie gesagt, wir verkaufen es auch im Sportbereich schon. Mhm. Allerdings die spezielle App, die wir entwickelt haben, weil es ist natürlich eine ganz andere User Experience, die dafür gebraucht wird.
Die braucht man ja auch dafür, die spezielle App, ne?
Genau, und die gibt's jetzt noch nicht in Deutsch. Da sitzen wir aber gerade mit Hochdruck dran. Also wir hoffen, dass wir in spätestens 3 Monaten dann in Deutschland und auch die erste Version auf den Markt bringen können.
Sehr Toll. Cool. Ja, das Ganze geht ja zurück auf das, was ihr bei A-Champs schon gemacht habt. Und da hatte mich jetzt die Genese doch interessiert, weil wenn man auf der A-Champs-Seite ist, dann sieht man also Spitzensportler und Spitzensportlerinnen vielleicht auch, habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber egal, auf jeden Fall sieht man Leute, die total aktiv sind und wie du eben sagst, ne, die letzten, wo es darum geht, die letzten 0,2% vielleicht irgendwie noch rauszupressen an Performance-Steigerung etc. Und mich hat jetzt interessiert, also A, wie unterscheidet sich da das Training, wie machen die das und dann natürlich aber auch, wie kamt ihr von Idee A zu Idee B? Das interessiert, glaube ich, alle, die das hören. Das ist ja ein völlig anderes Feld eigentlich. Aber ja.
Vielleicht fange ich mit der letzten Frage einmal an, und ich hoffe, ich mache es nicht wieder zu lang. Also im Endeffekt ist das eine typische Startup-Story mit vielen Hoch, Aufs und Tiefs, aber auch ein bisschen eine untypische, weil ganz oft ist es ja so, zumindest wenn man nach dem Lehrbuch geht, wie Startups so kreiert werden, macht man am Anfang die Probleminterviews und dann validiert man das Problem und legt los. So schlau war ich nicht, als ich ganz damit angefangen habe. Das war, als ich damals in China gelebt habe, habe ich eine Firma gehabt und da haben wir Produkte produziert für Lidl und für Aldi, für die großen Retailer und haben ganz einfache Sportprodukte produziert. Das war ein super Business, haben wir viel Geld verdient, aber ich habe nur gearbeitet. Meine Frau war mit mir in China und leider ist sie irgendwann an Brustkrebs erkrankt. Das war natürlich ein Riesenschlag für uns. Und es hat zum Glück jetzt, heutzutage geht es ja wieder perfekt, also alles ist gut. Aber es hat ein Jahr gedauert, bis sie durch die ganze Chemotherapie durch war und bis sie wieder einigermaßen zumindest körperlich recovered war. Und dann irgendwann haben wir uns halt zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was machen wir hier eigentlich? Wir arbeiten die ganze Zeit nur, produzieren günstige Produkte, die irgendwann vielleicht unterm Bett verschwinden und nicht wirklich benutzt werden. Und lass uns doch mit unserem Leben ein bisschen was Besseres anstellen. So sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, irgendeine Firma zu gründen, die Menschen dabei hilft, gesünder zu sein. Und da sind wir dann ein bisschen weiter im Brainstorming darauf gekommen, okay, das Problem heutzutage fängt ja schon mit den Kids an. Die werden in diese hochgradig ungesunden Lifestyles reingeboren, sitzen viel zu viel Zeit vor den Screens und bewegen sich nicht genug. Und das war die ursprüngliche Idee. Haben wir gesagt, okay, lass uns hier was machen. Und haben gesagt, okay, die Idee sollte sein, wir entwickeln ein Produkt, mit dem man auf spielerische Art und Weise Kinder zur Bewegung fördert. Mhm. Und dann haben wir geguckt, wie kann man das machen und haben verschiedene Videospiele analysiert und haben dann gesagt, okay, cool, das Super Mario Game ist eigentlich prädestiniert dafür, dass man das im realen Leben, also im Back oder im Garten zum Beispiel, nachspielt, wo Mario durch sein Leben läuft und an diese blinkenden Pots springt und Punkte sammelt. Das war die ursprüngliche Idee für unser System. Cool. Und dann haben wir verschiedene Iterations von Prototypen gemacht und haben das mit Kindern und mit Erwachsenen getestet. Und die fanden das super. Also die Experience war wirklich cool, aber wir haben gemerkt danach im nächsten Schritt, dass die Vermarktung war wahnsinnig schwierig, weil dieses Konzept zu erklären und dann auch noch zu rechtfertigen, dass das ein sogenanntes Spielzeug ist, aber dass es mindestens 200 Euro kosten muss, wegen der ganzen Technik, die da drin steckt. Das haben wir gemerkt, lässt sich nicht vermarkten. Und so sind wir, im Endeffekt haben wir einen Pivot gemacht, weil wir gemerkt haben, Sporttrainer, die sehen auf den ersten Blick den Value von diesem System. Und zwar, und das ist ehrlich gesagt was wir nicht geplant hatten, sehen die Sporttrainer den Benefit nicht in der Gamification, sondern in der Kombination von dem kognitiven und dem körperlichen Training zusammen. Und das war uns bis dahin, haben wir das gar nicht verstanden. Mhm. Aber als wir das mehrfach gehört haben, haben wir gesagt, okay, hier haben wir was. Und haben dann alle unseren Fokus da reingesetzt und gesagt, okay, dann lasst uns dieses System jetzt zu einem Sporttrainingssystem entwickeln. Und so sind wir im Endeffekt auf den Sport gekommen. Und dann haben wir uns mit mehr und mehr Experten, wenn ich von wir spreche, meine Frau, mein Co-Founder, das ist der CTO, also ein Techniker und ich, haben wir uns mehr und mehr mit Wissenschaftlern unterhalten aus dem Bereich der Neurowissenschaften und auch der Exercise, also Sportwissenschaften. Und so haben wir dann halt dieses System für den Sport entwickelt. Und dann sind wir auch wieder ein bisschen per Zufall auf diese neue Zielgruppe gekommen, der Menschen mit neurologischen Beeinträchtigungen, weil halt viele Therapeuten, nicht nur Ergotherapeuten, auch die klassischen Therapeuten haben dieses System halt auch gekauft. Und dann haben wir aber mehr und mehr dieses Feedback bekommen von denen und gesagt, wow, was wir hier sehen an wirklich Veränderungen in den Patienten, das ist echt super. Und als wir das irgendwann verstanden haben, haben wir gesagt, okay, Ziel ist es, und soweit sind wir jetzt noch nicht, aber Ziel ist es im Endeffekt, zwei komplette eigenständige Firmen zu machen. Eine Firma HMs mit dem Fokus auf den Sport und die zweite Firma mit dem Fokus auf der Neurorehabilitation. Und der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen das wirklich klar trennen, ist halt einfach, weil wir gemerkt haben, wenn wir zwei Sachen machen, machen wir beide Sachen nur mit halber Flamme. Und wenn wir das erfolgreich machen wollen, brauchen wir 150 bis 200% Vollpower. Und deswegen geht es nur mit Fokus. Und deswegen haben wir uns für diese Struktur entschieden.
Das heißt, eure HMs-Firma, die sich um die Sportler kümmert, da gibt es jetzt andere Geschäftsführer wahrscheinlich, die dort eingestiegen sind. Und du und deine Frau mit deinem mit deinem Co-Founder. Er macht jetzt das Thema, wo es um die Neurorehabilitation geht.
Also, das ist der Plan. Meine Frau ist jetzt operativ nicht mehr tätig hier, sondern, also die unterstützt noch ein bisschen, aber die ist jetzt nicht wirklich involviert in der Business Generation. Im Moment ist es aber noch so ein bisschen Mix-up, weil bisher haben wir noch nicht ich brauche einen Co-Founder noch für die Neuromo-Firma und diese Person suche ich jetzt gerade.
Okay.
Und für die HMS-Company bin ich gerade dabei, einen neuen Geschäftsführer einzuarbeiten, sodass dann, wenn wir bei Neurovo komplett klar sind, dass wir das dann im Endeffekt sauber trennen können.
Also du bist gerade dabei, das zu sortieren und dort das Setup aufzubauen dafür, dass es so funktioniert, wie du es gerade beschrieben hast auch.
Genau.
Und dann hattest du in unserem Vorgespräch auch noch ein bisschen was, Kilian, zu einem Thema erzählt, was du Double Impact genannt hast.
Ja.
Magst du uns da noch ein bisschen was zu sagen?
Klaro. Und zwar, das ist auch gerade erst in der Entstehungsphase. Also das ist jetzt noch nicht etabliert, aber wir haben halt auch so ein bisschen aufgrund des Backgrounds meiner Frau wirklich auch gesagt, okay, wenn wir als Firma erfolgreich sind, dann wollen wir halt auch was zurückgeben. Und weil wir gesehen haben, wie toll es ist, wenn man, oder wir, das hört sich mal so hochtragend an, aber wie erfüllend das ist, wenn man wirklich sieht, wie man Menschen helfen kann, dass sie ein bisschen sich in ihrem Alltag verbessern, haben wir gesagt, okay, wie können wir jetzt, wenn wir erfolgreich sind, auch noch ein bisschen was davon abgeben. Und jetzt ist die Idee, über einen Kollegen von mir in der Impact Factory, der Marc, der unterstützt eine Schule in Tansania mit Behinderten, wo hauptsächlich behinderte Kinder betreut werden. Die werden normalerweise in der Kultur da ausgestoßen. Und da gab es eine ganz feine Dame, die hat sich ein Konzept ausgedacht und eine Schule gegründet. Und die wird vom Marc, das ist ein Fotograf, wird von Marc schon seit einer Weile unterstützt. Und jetzt gibt es im August ein Projekt, da werden wir mit dem Fahrrad auf den Kilimanjaro fahren, um im Endeffekt Awareness für dieses Schulprojekt zu generieren. Und in diesem gleichen Umfang werden wir auch dann ein Kickoff haben mit dieser Schule und werden uns dann da committen, dass ein Teil von unseren Erlösen halt auch an diese Schule immer weitergegeben wird. Das heißt, wir helfen, deswegen nennen wir es Double Impact, wir helfen auf der einen Seite den Menschen, die unser System benutzen und hoffentlich dadurch ihre Leistungsfähigkeit erhöhen. Den helfen wir, aber wir helfen auch dadurch, je mehr wir davon verkaufen, helfen wir halt auch den Kids in dieser Schule in Tansania, dass es denen ein klein bisschen besser geht.
Ich bin wahnsinnig beeindruckt von deiner Geschichte und deiner Biografie. Also das ist wirklich Gründergeist pur, Professionalität gepaart mit zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle und dann eben auch daraus etwas machen, was wirklich so das Unternehmerische auch beinhaltet, aber sehr stark geprägt eben durch die Umstände, ne, die du erfahren hast. Das war ja kein Plan, das war kein Businessplan. Ja? Du hast nicht vor 5 Jahren aufgeschrieben, dass du irgendwie diesen Sommer auf den Kilimanjaro fährst mit dem Fahrrad.
Nein.
Und insofern ist das wirklich unheimlich ermutigend, finde ich, das, was du beschreibst. Und auch den Fokus, den du setzt, den sozialen Fokus vor diesem Hintergrund, was zurückgeben und so. Also es ist wirklich Sozialunternehmertum pur, finde ich. Insofern ganz toll, dass du heute das mit uns teilst. Dennoch würde mich interessieren, weil auch das gehört ja zum Unternehmertum dazu. Wie finanziert ihr euch? Wie sieht das Ganze von der Zahlenseite her aus? Wie wollt ihr das skalieren? Wollt ihr dieses Produkt weltweit, so wie ihr auch das im Sportbereich gemacht habt, schon etablieren? Oder was hast du da für Ideen im Kopf?
Mit unserer Sportfirma HMS, da haben wir verschiedene Investoren. Die haben ganz am Anfang, haben die halt investiert. Da haben wir 4 ganz tolle Angel-Investoren und unter anderem auch ASICS, also die japanische Sportmarke, und Techstars. Kennt ihr vielleicht auch, das ist ein großer Accelerator. Und die haben am Anfang, haben wir ungefähr 500.000 Dollar insgesamt geraced. Und das reicht aber nicht, um so ein Technologie-Startup zu finanzieren. Das heißt, ich habe, ehrlich gesagt, meine Frau hasst mich immer dafür, wenn ich das sage, ich habe mittlerweile fast 4 Millionen Dollar von meinem, ja, von meinem Geld, also alles, was ich habe, habe ich in dieses, in diese Entwicklung dieser Technologie gesteckt. Ich mache immer den Witz, deswegen sehe ich auch immer so aus, wie ich aussehe, immer mit dem, immer denselben Pullover. Aber das heißt, wir sind halt, wir sind, wir haben hier Investoren, aber wir sind zum größten Teil bisher selbst finanziert. Und das ist eine Sache, die mir Spaß gemacht hat und die habe ich auch aus bestimmten Gründen gemacht, aber ich habe halt auch gesehen, dass es halt besser ist, wenn man, oder dass man es auch besser und anders machen kann. Und deswegen wollen wir das jetzt mit Neuromo komplett anders machen. Da geht es jetzt halt darum, dass wir halt jetzt alles, wie gesagt, vorbereiten. Das Gute ist, wir haben schon das technische Proof of Concept, dass es funktioniert. Und jetzt sind wir gerade dabei, unser Fundraising vorzubereiten, damit wir dann richtig losstarten können mit einem richtig guten strategischen Partner an Bord und dass wir dann auch die richtigen Schritte machen und dann ehrlich gesagt auch ein bisschen zielorientierter, als wir es vielleicht in dem bisher gemacht haben, weil wir da so verschiedene Umwege gelaufen sind. Aber jetzt wissen wir mittlerweile, und das kommt auch, ja, hängt auch mit der Erfahrung zusammen, die ich gesammelt habe über die letzten Jahre, dass, ja, das ist alles ein bisschen gestreamliner zu machen. Und wie gesagt, dafür fangen wir jetzt bald das mit dem Fundraising an. Und dabei hilft uns natürlich auch die Impact Factory und das Programm, was wir da gerade durchlaufen, sehr, weil wir da nochmal alle Einzelheiten durchgehen und natürlich auch auf das Netzwerk von denen zugreifen können, was natürlich enorm ist.
Was für Zahlen stellst du dir vor? Wo wollt ihr in 5 Jahren stehen mit dem Produkt, wenn es von so einem Korridor irgendwie so ein Mittelwert von bestmöglichen bis nicht so gut, wo wollt ihr stehen in 3 bis 5 Jahren?
Also von nicht so gut bis bestmöglich wollen wir bei bestmöglich stehen. wir haben in unser Leitmotiv ist, wir wollen Millionen von Menschen mit neurologischen Beeinträchtigungen helfen, ihre Teilhabe am Leben zu maximieren. Das heißt, auch darum gibt es wieder wahnsinnig viele unterschiedliche Bereiche natürlich, aber wir als Startup müssen natürlich klein anfangen. Wir haben jetzt mit, wie gesagt, mit meinem Co-Founder Miguel, das ist ein Parkinson-Experte, einer der bestangesehensten hier in Spanien, der kennt sich halt wirklich gut aus im Bereich Parkinson. Das heißt, unser Ziel ist jetzt, wir wollen in Deutschland anfangen mit Parkinson-Patienten und gehen da im Endeffekt eine Zwei-Phasen-Strategie. Zuerst geht es direkt B2C an die Kunden, an die Betroffenen ran. Das heißt, die kaufen sich das selbst, um es halt zu Hause zu benutzen. Mittel- und langfristig wollen wir aber natürlich in das Kassensystem rein, sodass es dann halt auch von den Ärzten verschrieben wird. Und da wollen wir dann halt zuerst, wie gesagt, Parkinson und dann können wir andere, sobald wir da den Weg gefunden haben, können wir das dann auch relativ einfach auf andere Krankheitsbilder, wie zum Beispiel Schlaganfall, ausweiten. Und dann ist der Schritt, zuerst wollen wir es in Deutschland ordentlich machen und wir haben schon gewisse Kontakte in Amerika. Das dauert in Amerika immer noch ein bisschen länger. Da können wir schon so ein paar Seeds, also so ein paar Samen sehen, sagt man das auf Deutsch.
Ja.
Und indem wir da schon Connections machen, aber der Fokus ist erst auf dem deutschen Markt. Und da ist unser Ziel, dass wir in 2,5 Jahren ist unser errechnetes Ziel, dass wir zwischen 7 und 8 Millionen Umsatz machen in Deutschland. Und dass wir dann im Jahr danach nach Amerika skalieren. Und wenn man sich anguckt, ich finde es immer ein bisschen, man kann zwar immer irgendwelche Zahlen sagen, aber das ist ja auch mal ein bisschen wie Glaskugel.
Ja,
also es gibt halt zum Beispiel weltweit gibt es mittlerweile 12 Millionen Menschen mit Parkinson. Und es gibt in Deutschland gibt es ungefähr, jetzt muss ich nochmal ich muss die Zahlen nicht durcheinander bringen. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also global gibt es ungefähr 12 Millionen Menschen, die Parkinson haben. Und es gibt in Amerika gibt es allein 6 Millionen Menschen, die einen Stroke haben, beziehungsweise gehabt haben. Das heißt, das sind allein schon riesige Potenziale. Aber wie gesagt, der Markt ist riesig und geht es im Endeffekt, oder das ist falsch. Ich bin natürlich ein Unternehmer, ich will auch Geld verdienen, aber der Markt ist so groß und mich interessiert das jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr zu sagen, okay, im Endeffekt in 5 Jahren sind wir eine Billion-Dollar-Company oder nur eine 250 Millionen Euro-Company. als Unternehmer, wenn wir alles richtig machen, wird für uns dann genug über sein. Und für unsere Investoren haben wir ganz klar einen Plan aufgeschrieben, wo wir sagen können, okay, das und das sind die Steps, sodass ihr natürlich dann auch zu eurem Return kommt. Und dieser Return ist so gerechnet, dass der halt auch Venture-richtigen VCs gefällt, weil die haben natürlich immer einen ganz anderen Anspruch, als wenn wir jetzt sagen würden, wir planen einfach nur die Finanzierung durch Angels zum Beispiel zu machen.
Das heißt, durch euch kann man auch reich werden?
Also ich sehe grundsätzlich nichts Schlimmes daran, wenn man natürlich, wenn das Unternehmen erfolgreich ist, dass man dann auch viel Geld verdient. Und wir brauchen halt, wie gesagt, wenn wir unsere Mission erreichen wollen, brauchen wir halt, das ist finanzierungsbedürftig, da brauchen wir starke Partner. Und die starken Partner sind natürlich wesentlich mehr finanziell getrieben, als ich es zum Beispiel bin. Aber das, glaube ich, ist das wirklich das Interessante an diesem Projekt, dass man hier beide Sachen miteinander vereinen kann. Und und am Ende geht es aber wirklich darum, dass es den Patienten besser geht, dass wir denen helfen können, dass sie im Alltag sich besser bewegen können, dass der Alltag ein bisschen besser wird. Und dann, wie gesagt, je mehr wir verdienen, desto mehr wird am Ende auch rüberbleiben für die Projekte, die wir dann damit unterstützen.
Ich würde total gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und auf deine Biografie, weil du so viele spannende Stationen, wir haben jetzt schon gehört, Spanien viel, China und die Bay Area habe ich in deinem LinkedIn-Profil entdeckt. Wie kam das denn, dass du so viel international gemacht hast? Was treibt dich da an?
Also ich wollte schon immer im Ausland arbeiten. Ich habe irgendwann mal, da war ich glaube ich in der 10. oder 11. Klasse, habe ich einen Austausch, nach so einen Schüleraustausch in Amerika gehabt. Das war nur 6 Wochen. Das fand ich total super und seitdem her weiß ich eigentlich, wusste ich, dass ich im Ausland irgendwann mal leben möchte. Ich habe dann während meines Studiums, ich habe in Lüneburg habe ich BWL studiert, habe dann mich für ein Auslandsstudium in Texas interessiert. Meine Freundin zu dem Zeitpunkt, jetzt meine Frau, ist mein bester Kumpel und noch 2 andere Freunde, haben sich auch für das Programm beworben. Ich habe sie promotet, habe sie gepusht. Ich habe sogar für meinen Freund noch die Bewerbung eingeschickt und alle wurden genommen, bloß ich nicht. Das war ein riesiger Platz für mich. Aber das Gute ist, und das ist auch eins meiner Main Learnings, was mir auch im Business immer wieder über den Weg läuft, habe mich dann für ein Programm in Australien beworben, habe dann also ein Jahr lang in Brisbane studiert und das war ja mit die beste Zeit meines Lebens. Das war super und das hat das noch verfestigt, das zu sagen, okay, ich will international später leben. Das heißt, als ich dann irgendwann mit meinem BWL-Studium fertig war, habe ich geguckt, okay, was sind so Karrieren, wo man wo es schnell ins Ausland geht und bin dann auf den Einzelhandel gekommen und habe mich bei der Metro AG in Düsseldorf beworben. Und habe direkt bei meinem Vorstellungsgespräch gesagt, ich mache hier alles, was ich machen muss, aber ich möchte, dass ihr mich so schnell wie möglich in euer Einkaufsbüro entweder nach Shanghai oder nach Hongkong versetzt. Und dann hatte ich da einen ganz coolen Chef, der hat gesagt, okay, Säckel, macht das hier gut, nach 2 Jahren geht's rüber. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Also nach 2 Jahren wurde ich dann nach Hongkong versetzt und habe in Hongkong die Sportabteilung geleitet. Das heißt, da ging es darum, ich war so das Bindeglied zwischen den Einkäufern in Deutschland, in Europa und den Lieferanten in Asien, speziell in China. Und da haben wir halt verschiedene Sportprodukte entwickelt. Und das habe ich 3 Jahre lang gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, das finde ich cool, aber jetzt würde ich es gerne auf die eigene Kappe machen und habe dann gekündigt und bin dann von Hongkong nach Shanghai gezogen. Einfach noch ein bisschen weiter rein ins Land, weil da die Produktion stattfindet und habe da dann zuerst eine Sourcing-Firma aufgemacht. Das heißt, die großen Kunden sind auf mich zugekommen, haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt, wir brauchen 100.000 Tennisschläger zum Beispiel, die wir in der Sommerpromotion vermarkten wollen, finden uns da eine gute Factory, die einen guten Preis macht, die eine gute Qualität macht, aber die halt auch diese ganzen Social Requirements bestehen kann. Das heißt, mein Job war vor Ort, alles sicherzustellen, den Preis einzuholen, alles sicherzustellen und dann die Produktion zu überwachen. Und dann ist da irgendwann dazugekommen, zu sagen, okay, jetzt wollen wir auch noch Produkte entwickeln, damit wir halt noch so ein bisschen unseren Value als Mittelmann so ein bisschen erhöhen. Und dann haben wir halt noch mit Produktdesign und auch mit Ideengenerierung angefangen. Das war ein extra Service, den wir angeboten haben. Und das war eigentlich so mein Basis und meine Basis. Dann, wie gesagt, wie ich es vorhin schon erzählt habe, sind wir dann durch diesen, Schlag für meine Frau, sind wir dann halt auf diese neue Schiene gekommen. Und dann, sorry, dann die letzte Etappe noch. Das war 2018, wurden wir von ASICS zu einem Accelerator-Programm hier in Barcelona eingeladen. Das war der Link zu Barcelona. Und dann hat es uns hier so gut gefallen und wir haben eh gewusst, okay, nach 10 Jahren in China ist es irgendwann auch Zeit, wieder zurückzugehen. Gerade auch, weil wir gesagt haben, okay, unser Verkaufsmarkt liegt nicht in China, sondern in Europa. Das heißt, wir müssen vor Ort sein. Und dann haben wir uns halt entschieden, hier rüber zu gehen. Und ja, so seitdem sind wir hier in Spanien und haben es
Cool.
bisher bereut.
Das ist auch sehr beeindruckend. Eine Station teilen wir. Ich war auch in Brisbane 2 Jahre nach dir
Oh.
an der QUT. Du warst an der Queensland
Thank
University,
you.
glaube
Ja.
ich, auch für ein
Cool.
Jahr. Aber wie gesagt, 2 Jahre nach dir und natürlich in einer anderen Lebensphase mit meiner Frau und 2 Kindern.
Ja.
Aber ich kann total verstehen, dass dass dir da so gut gefallen hat und dass das so ein wichtiger Startpunkt auch für dich war.
Ja, und weißt du, was ich halt so, ja, was ich wirklich mag an unserem Leben ist, dass ich habe halt auch zwei kleine Kids, Polly und Pippa, die sind 7 und 9. Und ich habe vielleicht viele Verfehlungen, weil ich ein bisschen unorganisiert bin, ein kleiner Chaot. Aber was ich glaube ich gut mache für meine Kids, ich zeige ihnen halt, okay, es ist halt, wir leben nicht in einer Bubble, sondern wir leben in einer großen Welt. Die Welt ist irgendwie vernetzt. Menschen in unterschiedlichen Ländern leben unterschiedlich, haben unterschiedliche Ansichten. Die sind zum Beispiel in China geboren. Und das ist was heutzutage, glaube ich, wahnsinnig wichtig ist, dass man das auch den Kids mitgeben kann.
Wobei wir
Ja.
eigentlich auch schon bei unserer letzten Frage wären, diese Steve Jobs-Frage, die wir alle fragen. Und da geht es darum, sehr komprimiert in 3 Punkten, das, was du alles mitgenommen hast, auch auf den vielen Stationen, die du erlebt hast. Und genau, also auch, was du gerade eben schon angedeutet hast, was du deinen Kindern weitergibst. Was wären denn die anderen Punkte noch, die dir vielleicht einfallen dazu?
Also ja, wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, also das erste ist die Gesundheit. Ich vergleiche das immer so, wenn man irgendwie was sieht, wenn man einen Unfall auf der Autobahn sieht, dann ist man irgendwie für 2, 3, 4 Minuten, fährt man dann langsam und dann drückt man wieder aufs Gas. Und so ähnlich ist es halt auch mit der Gesundheit. Und ich habe gemerkt, ich habe gerade in meinen ersten Jahren meines Unternehmertums, habe ich meine Gesundheit komplett vernachlässigt, habe immer nur gearbeitet und habe keinen Sport gemacht und habe irgendwann auch gemerkt, okay, so geht's nicht. Und bei meiner Frau war es natürlich dann noch ein viel größerer Health-Schock. Das heißt, seitdem bin ich wirklich, ist es mir klar und da halte ich mich auch dran. Gesundheit ist das Wichtigste. Nur wenn ich gesund bin, wenn ich meinen Körper fit halte, dann kann ich auch für meine Kinder, für meine Family da sein, aber natürlich auch im Job gut performen. Das ist die erste Sache, würde ich sagen. Und das würde ich auch immer sagen, wenn man so übermotivierten, vielleicht jüngeren Startup-Foundern sagt, okay, wir müssen jetzt, es ist cool, wenn ich die Nächte durchmache und nur Red Bull trinke, das ist vielleicht cool in der Geschichte, aber es wird langfristig nicht so cool sein für deine Gesundheit, für dein Outcome. Das heißt also, Priorität sollte immer auf der Gesundheit liegen. Das zweite ist, das hört sich auch ein bisschen abgedroschen an, wie aus so einem Selbsthilfe-Buch. Aber das ist das, was ich wirklich wie gesagt, ich bin seit 18 Jahren selbstständig, was ich immer wieder merke, dass im Endeffekt jedes Problem ist eine Chance. Ich habe das irgendwann mal gehabt in China. Da war die Firma kurz davor, pleite zu gehen, weil ein Kunde von uns ist insolvent gegangen, mit ganz viel Geld von uns untergegangen. Und da habe ich ein Foto ausgedruckt von einem ganz ekelhaften Kuhfladen. Und auf der Rückseite habe ich so eine bunte, ein Foto gedruckt von einer bunten Blumenwiese. Und das ist eigentlich der Metapher, den ich immer wieder nehme und an den ich mich immer wieder erinnere und mit dem ich auch immer wieder meine Bekannten nerve, wenn die in irgendeiner schlechten Situation sind, dass ich denen dieses Bild rüber schicke und im Endeffekt mit der Message, okay, aus jedem Shit wird im Endeffekt was Gutes. Und so sehe ich das wirklich. Und dann die dritte Sache ist, wenn es um den Es gibt ja immer wieder Probleme, gerade wenn man eine eigene Firma hat. Was mir immer wahnsinnig hilft, ist, wenn ich so in meinem Alltag drin bin und dann merke, oh, jetzt ist so stressig, dass man wirklich sagt, okay, einmal auszoomen und sich vorstellen, okay, keiner wird hieran irgendwie sterben, dass irgendwas jetzt hier gerade schief läuft. Erstmal ein bisschen durchatmen, rauszoomen, von oben betrachten. Und im halben Jahr interessiert es jetzt keinen, ob ich vielleicht eine Deadline 2 Tage verpasst habe oder nicht, oder ob das und das schiefgelaufen ist, sondern es ist, ja, rauszoomen. Das würde ich sagen, sind die, für mich, die drei wichtigsten Learnings. Die versuche ich auch mal an meine Kids weiterzugeben. Das funktioniert manchmal, aber auch nicht immer.
Sehr gut, vielen, vielen
Ja.
Dank dafür. Ich fand die total gut, die Learnings. Eines meiner Favorite Learnings oder die Favorite Learning Collection. Vielen Dank dafür. Und insgesamt auch.
Ich schicke dir gerne den Kursladen.
Ja, ich habe
Unbedingt,
gerade
mir auch
überlegt, würde
bitte.
ich mir das aufhängen, aber ich finde eben den Gedanken auch total sinnvoll und hoffe, dass ich das nach diesem Gespräch etwas mehr berücksichtige. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich fand, das war ein super Gespräch.
Ja, bin total beeindruckt.
Ja,
Es
das
ist immer
hat mir
wieder
auch gut gefallen.
toll. Es gibt so viel Gutes auch auf der Welt, Kilian.
Total.
Bei all
Ja.
dem, was nicht so gut läuft.
Gibt es auch die Blumenwiese?
Also,
Genau.
ja, uns macht Spaß, was wir machen. Ich glaube, das ist natürlich auch wichtig, dass man irgendwie ja Spaß und Leidenschaft hat mit dem, ja, und da fühle ich mich glücklich, dass es so ist und dass ich nicht jetzt noch in der Metro sitze und irgendwelche Sachen mache, die nicht so spannend sind.
Ja.
Nichts gegen die Metro.
Ja. Nein,
Stellvertretend für alle Konzerne.
nur gute Erinnerung. Nur gute
Ja.
Erinnerung.
Also das war es mal
Ja.
wieder von uns. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen.
Wir sind am Ende. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei unserem Podcast über ökosoziale Unternehmer. Heute mit Kilian. Menschen, die Wirtschaft und Gemeinwohl im Blick haben, wie wir heute auch wieder gesehen haben. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ihr fandet es genauso interessant wie wir. Schaltet bald wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Bleibt stabil. Viele Grüße. Bleibt uns wohlgesonnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.